Bratans, Bratinas, Bratuchas, herzlich willkommen zu Fleischer und Glashaus. Wir haben gesprochen heute über die evangelische Kirche.
Wie Deutschland immer noch von den USA dominiert wird.
Dann haben wir darüber geredet, wie sich Mario Vogt und Björn Höcke in dem Thüringer Wahlkampfduell bei WeltTV geschlagen haben.
Und was das Ganze mit Bushido zu tun hat. Wow, wie kann das sein? Das ist ja zu heftig.
Erfahrt ihr jetzt bei Fleischer und Glashaus.
Es ist endlich wieder Frühling und ein wunderschöner Frühlingstag. Du erzählst deiner Freundin, wie super gern du Frühling magst. Und deine Freundin guckt dich mit ihren schönen blauen Augen an und lächelt. Sie sagt, mach einfach Fleischer und Glashaus an und halt die Fresse. Fleischer und Glashaus, Fleischer und Glashaus, der wöchentliche.
Wir sind ja immer noch ein besetztes Land hier in Deutschland, ne?
Leider ja, die Deutschland GmbH.
Mir ist das diese Woche wieder bewusst geworden, als ich den TikTok-Kanal unseres Kanzlers mir angesehen habe.
Er hat ja er neu eröffnet,
auf TikTok ist neu eröffnet. Und da gab es dann ein Video zur Meisterschaft von Bayer Leverkusen, dass der Vorstandsvorsitzende der Bayer AG hat Olaf Scholz ein Trikot überreicht von Bayer Leverkusen.
Mhm.
Und der Vorstandsvorsitzende der Bayer AG ist Amerikaner.
Merkt man es.
Erst da merkt man es schon. Und dann haben sie auf Englisch geredet dementsprechend. Mhm. Und der...
In Deutschland hier, auf Englisch dann plötzlich.
Das war tatsächlich im Regierungsflieger aus China.
Ja.
Olaf Scholz war ja gerade in China und ist dann hatte eine Delegation von Wirtschaftsvertreter mit dabei.
Die damals auch in China Wirecard mitgeflogen ist und von Angela Merkel angepriesen wurde.
Die hatten dieses Gespräch auf Englisch geführt und dann hat der Vorstandsvorsitzende unserem deutschen Kanzler erzählt, dass hier die Nummer 10 war auf dem Trikot, dass das ja beim Fußball der Central Midfield-Spieler ist. Das muss ein Amerikaner, muss jetzt unserem deutschen Kanzler Fußball erklären.
Schlimm.
Das ist doch... Also,
ähnlich wie Elon Musk, der damals gemeinsam mit Armin Laschet im Wahlkampf da in dieser neuen Tesla-Fabrik.
Als er Armin Laschet ausgelacht hat.
Wo Armin Laschet ausgelacht ist und er den Deutschen die Autos erklären wollte.
Stimmt.
So ein bisschen das Pendant dazu. Also wirklich schlimm.
Da müssen wir uns langsam mal irgendwie was überlegen, wie wir da wirklich.
Wir gehen jetzt rüber und erklären ihm, wie Fastfood richtig geht.
Ja.
Einfach mal so als Retourkutsche.
Ja. Müssen wir mal Xavier Naidoo fragen, was er dazu... Seit Xavier Naidoo gebrainwashed wurde und abgekommen ist von seinem Schwurbler-Film, seitdem ist es alles drunter und drüber gekommen. Seitdem sind wir noch mehr besetzt als vorher schon.
Ja, schlimm ist das. Oliver Janich und Ken Jebsen-Accounts sind bei YouTube gesperrt.
Ja.
Also alle, die noch wirklich die Wahrheit verbreitet haben, werden mittlerweile unterjocht und das Böse übernimmt.
Wenn Ken Jebsen noch am Leben wäre, um das zu sehen, ne?
Ja.
Das wäre, der würde sich ja
im Grab umdrehen,
wenn er gestorben wäre. Und
K1-Line auf dem Burnin's Most Wanted Track, wo es gerade um Sterben und auch nicht so richtig Sterben und so geht. Vielleicht werde ich wie Tupac ein Überstar und man erschießt mich. Aber wenigstens kann ich meinen Kindern was erzählen. Ich habe es gesehen, das Ghetto und die Creme de la Creme. Dann denke ich, nee, aber wenn man dich erschießt wie Tupac, dann kannst du es deinen Kindern halt nicht mehr erzählen, Kay.
Ja, selbst wenn ich erschossen werde, habe ich immer noch eine gute Zeit mit meinen Kids. Vielleicht sind seine Kinder auch tot.
Ja, okay, dann vielleicht, ja.
Oder spricht er von abgetriebenen Kindern vielleicht?
Man weiß es nicht. Oder jetzt so O.J. Simpson ist ja von uns gegangen, Ruhe und Frieden, der hatte ja seine Kinder schon in den 90ern erschossen. Dann kann er jetzt wieder mit ihnen gemeinsam...
Hat er seine Kinder erschossen?
Naja, angeblich. Seine Frau auf jeden Fall. Ne?
Ja, angeblich hat er seine Frau abgestochen.
Kinder
erschossen.
Weißt ja ungefähr.
Das Gute ist, man kann es jetzt ja einfach erzählen.
Man kann es erzählen.
Jetzt kann er sich ja nicht mehr den Handschuh da anziehen im Gericht.
Nee.
Und so tun, als wenn er es nicht gewesen wäre.
Genau.
Ja.
Ruhe und Frieden. Aber Nackte Kanone hatte er wirklich sensationelle Auftritte. Mit die besten Filme überhaupt. Und
Dann darf man auch mal seine Frau abstechen, oder?
Ja, also es wiegt, deswegen würde ich sagen, neutral im Großen und Ganzen.
Ja.
Diese Sportkarriere hatte ich nicht so verfolgt, aber alles, was danach kam.
Ja, um noch kurz zum Thema Bayer Leverkusen, hattest du ja letzte Woche erzählt von den Fans, dass die ein Plakat gemacht haben, wo drauf stand, es gibt nur zwei, wie war das Plakat? Es gibt nur zwei Geschlechter.
Ja, es gibt viele Musikrichtungen, aber nur zwei Geschlechter.
Genau. Und die haben ja jetzt letzte Woche das gegen Bremen gespielt.
Und die Meisterschaft gewonnen.
Und die Meisterschaft gewonnen. Und die Bremer Fans haben dann ein Plakat gemacht. Es gibt mehrere Geschlechter, aber nur zwei Farben.
Ja.
Das
wie guter Konter.
Ist schon gut, ne?
Ja, sehr guter Konter.
Finde ich, muss ich auch sagen. Fand ich witzig.
Haben sie gut gemacht. Und auch von der Fangemeinde von Bremen und Pauli kamen da große Widerworte auf die Gratulation der jeweiligen Vereine zur Meisterschaft von Bayer Leverkusen. Eben wegen dieser rechten Tendenzen, rechten Sprüche aus dem Leverkusen-Fanblog.
Der Verein hat gratuliert und dann haben die Fans gesagt, wieso gratuliert ihr den
Nazis? Ja, so ein bisschen, mehr oder weniger. Genau, so aus Shitstorm aus der eigenen Fangemeinde, warum man so einem Verein gratuliert. Finde ich auch übertrieben, muss ich sagen, weil da gibt es, glaube ich, auch wahrscheinlich immer noch eine Mehrheit an Fans, die kein rechtes Gedankengut haben und auch ein Verein und Fußballer und so weiter, die dahinter stehen, die das sicherlich auch nicht unterstützen.
Ja, das kann ich gar nicht so einschätzen.
Ja.
Irgendwie ist es für mich immer noch ein gesichtsloser Verein mit einem Hotel im Stadion.
Ja.
Also ein Top-Verein. Und die Bay Arena ist ein Buchstabe Unterschied zur Bay Area.
Mhm, richtig.
Da habe ich mal einen Sketch gedreht damals mit Lukas und Bong.
Wenn wir schon bei Sketch sind, ich habe mir auch einen kleinen Sketch ausgedacht und den würde ich gerne an Verstehen Sie Spaß verkaufen.
Es ist ja eine bekannte Sketch-Show.
Es ist ein versteckte Kameras.
Ein
versteckte Kamera-Prank. Aber halt so ein richtig harmloses, so typisches Verstehen Sie Spaß-Publikum.
Ja.
Und wo auch wirklich die Oma und genauso wie die Enkel sich gemeinsam erfreuen können und man ein Schmunzeln ihnen über die Lippen huscht.
Okay.
Und zwar spielt das Ganze in so einem Fotostudio, wo man dann hingeht, um mit seiner Ehefrau oder mit seinen Kindern oder so Familienfotos zu machen. Ne? Und dann gehst du hin, machst deine Familienfotos und dann geht das danach ja nochmal in die Retusche. Dann hast du ja meistens den Typen, der sich dann nochmal 10 Minuten hinsetzt und dann nochmal so ein bisschen irgendwelche Filter da drauf packt und die Haut ein bisschen bearbeitet und so.
Ja.
Und das läuft dann genauso ab, nur dass er halt alles so ein bisschen schlechter macht. Dass er dann hier nochmal einen Pickel dazu macht oder da nochmal einen Pickel.
Mhm.
Oder so ein bisschen Petersilie in die Zahnlücke rein reduziert oder so. Und dann so immer diese Argumentation, ja, es muss ja natürlich aussehen. Es muss doch natürlich aussehen, immer dieses Perfekte. Und das war irgendwie alles zu aalglatt und das sah aus wie AI. Wir wollen es ja natürlich haben. So muss dann immer so die Argumentation kommen, habe ich mir gedacht.
Ja, das wäre was für Oma Else, sag ja, ich mal.
Genau.
Wenn sie das gemeinsam mit ihrem Enkel anguckt, kommt es da nicht zu unangenehmen Momenten.
Nee, genau.
Spaß für alle.
Und ich habe noch einen zweiten Prank diese Woche selber durchgezogen. Und zwar, ich hatte ja schon immer mal, hatte ich glaube ich euch auch schon mal erzählt, den Wunsch, so einen Scammer zurückzuscammen, ne?
Ja.
Und ich hatte diese Woche auf WhatsApp, hat wieder der Scammer sich bei mir gemeldet.
Echt? Aus dem Nichts?
Aus dem Nichts. Und ich
habe so ein Mama Papa, ich habe ein neues Handy-Scam, sowas.
Bisschen andere Version dieses Mal, es ging los mit, und ich habe wirklich einen ewigen WhatsApp-Plot mit dem Scammer und ihm immer so ein bisschen Hoffnung gegeben, dass er jetzt zuschlagen kann und dann aber doch wieder völlig abgedriftet und so. Also es ging los mit, hey Harrison, don't you have anything to do later? What about join me for dinner at Ramen Muku?
Wie, aber wie ist er denn reingekommen?
Einfach reingeslidet bei WhatsApp.
So ist er reingeslidet.
Genau, so. Hey Harrison. Und dann mit der Nummer Nona und Bild von so einer Frau mit Gucci-Handtasche und so ein bisschen und so ein luxuriöser Mantel und so ein bisschen so auf Highlife gemacht.
Okay.
Und dann habe ich geschrieben, hi Nona, of course Nona, cheers Harrison. But no ramen, I prefer Schnitzel from Vienna. Und dann meint sie, who, wait, isn't it Harrison? Sure it is. Und dann meinte sie, oh my God. I'm sorry for the wrong message. I rechecked the number and just figured out the message. I messaged you by mistake. This is so embarrassing. Da habe ich geschrieben, wait, isn't it Nona? Und dann meinen sie, bla bla bla, ja, du bist nicht Harrison, ich weiß, aber wie kann ich das wieder gut machen?
Du bist doch Harrison, aber.
Ja, hab mich dann als Harrison ausgegeben. Wie kann ich das wieder gut machen? Hopefully we can be friends, meinte sie. Habe ich geschrieben, yes, that sounds actually awesome, because I need friends urgently. Und dann wurden wir Freunde relativ schnell, das ging dann wirklich ewig hin und her. Dann ging es darum, wo man herkommt, meint sie, I'm staying here in Frankfurt. By any chance you also live here? No, where is it? I've never heard of this village. Ja. Dann meinte sie, one of the largest cities in Hessen. It's in western part of Germany. Dann habe ich geschrieben, ah, now I see, Frankfurt Oder, right? Meint sie, yes indeed.
Okay.
Und so ging es dann immer weiter. Hat sie mich irgendwann gefragt nach, I'm a business analyst in a multimedia company. How about you? What sort of work do you do, Harrison? Habe ich geschrieben, I'm a certified breeder for several kind of fast birds. I sell them for high prices to Dubai. So, und dann meint sie, ja, was ist denn die genaue Jobbeschreibung und so weiter? Habe ich dann natürlich nicht gesagt, weil ich habe gesagt, ich bin der Beste, da gibt es nur einen, der das macht. Habe ich meine ganzen Birds vorgestellt, die heißen alle Jeffrey. Habe ich ein paar Bilder aus dem Internet rausgesucht von so Bird-Breedern und ihnen halt so ein paar Bilder von meinen Tauben geschickt. Und dann, irgendwann wurde sie pushy und meinte, ja, oh, I see, Jeffrey, you really love your birds, Jeffrey. Here's my personal account, text me there. Und dann habe ich so ein bisschen so getan, ah, ich weiß nicht, wie das geht, wie man Nummern einspeichert und alles. Mhm. Kannst du mir nicht schreiben von deinem personal account? Konnte sie komischerweise auch nicht, aber war ihr sehr wichtig, hat sie immer wieder die Nummer geschrieben, dass ich jetzt über einen personal account schreibe. Habe ich gesagt, muss ich warten, bis mein Sohn da ist und sich drum kümmern. Meint sie, nein, um Gottes Willen, nicht der Sohn, das musst du jetzt schnell selber machen.
Ja?
Ja, ja. Butterbee ist der Spitzname von meinem Sohn, habe ich geschrieben, aber hat irgendwie sie nicht beeindruckt. Hat sie immer mehr geschrieben, personal account. Dann habe ich gesagt, kannst du mir Screenshots schicken, wie ich die Nummer einspeichere? Ich weiß wirklich nicht, wie es geht. Hat sie mir die Screenshots noch geschickt.
Wirklich?
Habe ich trotzdem nicht hinbekommen. Ja, irgendwann war es dann auch zu lame. Aber ich habe es schon sehr, sehr lange durchgezogen, muss ich sagen. Und habe da vielleicht sie davon abhalten können, irgendjemand anders zu scammen in der Zwischenzeit.
Mm, stimmt. Oder ihn wahrscheinlich.
Ihn, ja, wahrscheinlich ihn.
Schöne Grüße an deine gute Freundin. Wie heißt sie?
Nona.
Nona. Ich habe ja diese Woche mal 1 Euro bezahlt an Axel Springer, ne? Hast du es auch gemacht?
Für WeltTV?
Ja, man muss das machen. Wir haben ja letzte Woche über das große Thüringen-Duell Björn Höcke gegen Mario Vogt gesprochen. Und das wurde exklusiv gestreamt bei Welt.de. Und da musste man sich, um das ganz gucken zu können, ein Probeabo einrichten für 1 Euro.
Aber im Nachhinein, ich habe es nur im Real Life gesehen, da konnte man sich das kostenlos reinziehen.
Im Real Life?
Also bei YouTube oder so.
Komplett 1 Stunde?
Ja, eigentlich schon. Ja, ich habe es auf jeden Fall komplett gesehen.
Okay, ne, das habe ich nicht gefunden. Ich dachte, man muss das kaufen. Aber ich habe das Probeabo natürlich auch direkt wieder gekündigt. Und ja, habe dann aber meinen Beitrag dazu geleistet, dass Deutschland mal ein bisschen populistischere und konservativere Presse bekommt.
Vielleicht war das auch ein Re-Upload oder so, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe es auf jeden Fall gesehen irgendwo.
Ja.
Ja, schön, gutes Investment deinerseits. Richtig investiertes Geld für den freien, konservativen Journalismus hierzulande.
Für Axel, ich habe nämlich extra so ein Screenshot gemacht von meinem PayPal. You paid 1 Euro to Axel Springer.
Geil, nice.
Ja, habe ich bezahlt.
Und wie fandst du es? Gut investiertes Geld?
Ja, also... Letzte Woche waren wir uns ja noch nicht so ganz sicher, ob wir das so gut finden oder nicht, dass sie sich zusammensetzen.
Ja.
Und ich muss sagen, ich finde es jetzt im Nachhinein, kann ich ganz deutlich sagen, dass es der größte Scheiß war, dass sie sich hingesetzt haben, richtig unnötig und auch antidemokratisch. Weil es geht ja schon los mit, dass der Moderator sagt, welche Themen hier reinkommen. Und die großen Themen waren Europa, Migration und Erinnerungskultur für eine Thüringen-Wahl.
Ja.
Also natürlich.
Erinnerungskultur auf jeden Fall valide, weil genau an dem Tag war ja auch Befreiung von KZs, glaube ich. Also
ich meine, es sind alles.
Ein Gedenktag in dem
alles
Zusammenhang.
Alles im Prinzip valide Themen, über die man sprechen kann als Politikerin. Aber es sind alles Themen, die jetzt nicht direkt was mit der Arbeit des Ministerpräsidenten in Thüringen zu tun haben.
Das dritte auf jeden Fall. Erinnerungskultur ja auf jeden Fall. Das war ja auch an so einem KZ-Gedenktag. Also das hat
ja,
auf jeden
Fall... Aber das ist ja symbolisch.
Ja, aber das ist ja schon absolut oberste Priorität, dass man die eigene Geschichte nicht vergisst und auch in Bezug auf Thüringen das nicht vergisst, wo man selber auch Konzentrationslager im eigenen Bundesland gehabt hat und so. Das finde ich total zentral für einen thüringischen Ministerpräsidenten. Migrationspolitik überhaupt, weil überhaupt nicht, weil da hast du eh nichts mit zu tun. Da kannst du in deinem
Die
Bundesrat vielleicht
Folgen hat man natürlich
die Folge,
davon,
ja, aber
den
das sagen,
Umgang in den
die haben
Kommunen.
3% Ausländer in Thüringen oder sowas, also die trifft das eh nicht. Das würde ich nicht machen. Europapolitik haben die auch keinen Einfluss drauf. Also
Ja.
die zwei Themenblöcke sehe ich da auch nicht.
Ja, und das ist halt natürlich typische populistische Themen. Aber so ist ja auch dieses Duell überhaupt entstanden, weil die auf Twitter diskutiert haben, Björn Höcke und Mario Vogt, und dann dazu die Einladung kam. Also es war jetzt im Prinzip kein offizielles Ministerpräsidenten-TV-Duell,
Ja.
aber es läuft natürlich auch darauf hinaus. Und so undemokratisch finde ich ist es einerseits, weil die Themenbelegung so ein Quatsch war und so abwegig, und natürlich, weil der amtierende Ministerpräsident nicht eingeladen war, Bodo Ramelow.
Genau, das ist das größte Problem
Und
daran.
dadurch natürlich überhaupt kein richtiges Themenspektrum, kein Meinungsspektrum vorhanden war.
Ja, das hatte ich ja letztes Mal auch schon gesagt. Das ist der größte Fehler an der Aktion, dass man Bodo nicht eingeladen hat.
Ja, aber ist natürlich auch total opportunistisch von den beiden, weil sie beide der Meinung sind, dass, also sie beide wollen ihn weghaben. Und genauso wie der Sender WeltTV, die natürlich auch überhaupt kein Interesse an linker Politik haben, denen kommt das natürlich ganz gut, spielt das gut in die Karten.
Ja, und wer hat das Duell gewonnen?
Ja, wer hat das Duell gewonnen? Ich habe dazu eine Analyse gehört, ich weiß jetzt nicht mehr wo, dass beide ihre Zielgruppen gut bedienen konnten. Björn Höcke hatte die Ausschnitte für TikTok und Twitter, die da verwendet werden konnten. Und Mario Vogt konnte die Presse überzeugen, weil er einfach seriöser aufgetreten ist, wie es natürlich
Ja.
sich auch gehört für einen CDU-Politiker.
Ja.
Wobei es natürlich aus den eben genannten Punkten alles andere als seriös ist, eigentlich überhaupt daran teilzunehmen, aber seriöser als Höcke doch. So sehe ich das.
Ja, also ich finde es nicht partout unseriös, daran teilzunehmen. Fehler war natürlich, dass Bodo nicht eingeladen wurde. Das
Es ist
wird.
undemokratisch.
Ja, aber das ist nicht die Aufgabe von einem Mario Vogt, sich dafür stark zu machen. Als CDU-Politiker ist es natürlich nicht seine Aufgabe, sich dafür stark zu machen, dass ein Linker da noch mit am Tisch sitzt. Das ist so. Wenn jetzt die Linkspartei und die Grünen eingeladen worden wären, dann hätte er ja sich auch nicht Bodo Ramelow hingesetzt und gesagt, hey, wieso ist Mario Vogt nicht dabei? Also am Ende des Tages ist das nicht sein Job.
Aber seriös wäre es zu sagen, ja, diese drei Themen, schön und gut, aber das sind nicht drei Themen, mit denen ich seriös Wahlkampf machen kann.
Ja, genau. Und seine Standpunkte sind ja auch alle sehr konservativ. Er hat meines Erachtens schon argumentativ in jedem der besprochenen Punkte komplett die Oberhand gehabt.
Ja, findest du?
Mein absolutes Highlight war, wo es um die Diskussion gegen Mettbrötchen oder
Gehacktes,
Gehacktes,
ja.
wie sie sich so wie zwei kleine Kinder in der Grundschule gestritten haben, ob man jetzt in Thüringen Gehacktes oder Mettbrötchen sagt. Sensationell.
Ah, das wurde ja auch oft auf Memes dann, habe ich gesehen, an den nächsten Tagen oft verarbeitet.
Ja, stimmt, habe ich auch gesehen. Bei der Heute-Show haben sie das auch genutzt.
Ja, so typischer CDU-Punkt oder eigentlich auch FDP-Punkt, den Mario Vogt da gemacht hat, wo er sagt, ja, ich rede mit der Kassiererin. Und die hat zu wenig Geld und so weiter. Und aber das Problem ist dann nicht, dass sie mehr Geld braucht oder dass sie mehr Geld verdienen soll, sondern das große Problem ist, dass der Bürgergeldempfänger, dass der zu viel bekommt, dass das sozusagen zu nah an der Kassiererin dran ist. Und das ist so ein verzerrtes Weltbild, was da wiedergegeben wird.
Ja, das ist wirklich am.
Grausam.
Aber das ist halt immer, es funktioniert besser dann, wenn manche benachteiligt sind gesellschaftlich, nicht dafür zu sorgen, dass es denen besser geht, sondern eher den Punkt zu machen, dass es anderen schlechter gehen sollte,
Ja,
sozusagen.
natürlich.
Das ist halt, da macht man sich's mit leicht, und das spielt auf so ein Grundinstinkt der Menschen an, was so auch irgendwie mit Neid und so zu tun hat, also so ein ganz niederes Gefühl, das aber immer funktioniert, ne?
Ja, also ich muss sagen, dass da echt Mario Vogt dass der da nicht weit weg ist, leider von der AfD.
Doch, Lichtjahre. Da muss man ganz eindeutig differenzieren. Zwischen dem Björn Höcke, der also wirklich ein Rechtsradikaler ist, der, glaube ich, wenn er offen sprechen würde, würde er Hitler glorifizieren, ehrlich gesagt. Und ein Mario Vogt, der ein Demokrat ist, der überhaupt, ich würde den in keiner seiner politischen Ansichten unterstützen, aber es ist völlig fair, dass so einer im politischen Spektrum in Deutschland stattfindet. Völlig in Ordnung. Aber Björn Höcke überhaupt nicht. Das darf man gar nicht in einen Topf werfen.
Ja, ich weiß nicht, er behandelt Themen populistisch. Es ist auch Diskursverschiebung. Also es sind auch Nebelkerzen.
Diskursverschiebung ist was anderes, als wenn man sagt, wir wollen eine Verschiebung der Erinnerungskultur um 180 Grad. Wir sollten nicht mehr den Schandtaten der Vergangenheit gedenken, sondern wir sollten Deutschtum wieder positiv aufladen. Und wir müssen auch Leute abschieben, die einen deutschen Pass haben und so weiter. Also das ist ja, kann man wirklich nicht in einen Topf werfen. Das ist gefährlich, das über einen Kamm zu scheren, meines Erachtens.
Ja, im speziellen Fall mit Björn Höcke hast du auf jeden Fall recht. Was die generelle AfD angeht.
Sind die gar nicht so schlecht?
Wahrscheinlich auch.
Sind die gar nicht so schlecht?
Nee, ich würde eher sagen, ist die CDU gar nicht so viel geiler, wäre eher mein Punkt. Aber man muss schon trotzdem differenzieren. Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Obwohl das Ergebnis wahrscheinlich am Ende das gleiche ist, weil Mario Vogt ja da, der mit solchen Aussagen schafft man, und mit dieser komischen, skurrilen Diskursverschiebung schafft man ja erstmal den Nährboden überhaupt für die AfD, darauf aufbauen zu können. Weil es ist ja klar, wenn man in seinem thüringischen Wahlkampf wie ein Mario Vogt, wenn man da Migration zu einem so zentralen Thema macht für deinen Wahlkampf und das als so relevant und großes Problem darstellt, dann stärkt man damit automatisch die AfD, weil man die legitimiert, man übernimmt deren Positionen, man übernimmt das, was die aufs Tablett bringen, übernimmt man einfach und stärkt die damit. Also
ja, aber trotzdem ist es am Ende in jedem entscheidenden Punkt viel, viel besser, wenn Mario Vogt Thüringen regiert, als wenn Björn Höcke das regiert. Und in jedem anderen Bundesland und auf Bundesebene ist es viel, viel besser, wenn die CDU das macht, als wenn die AfD das macht.
Ja, das stimmt. Höcke hat dann ja auch versucht, das Wort Remigration neu zu besetzen.
Ja, da hat er ganz komische
Versuche gestartet.
Er möchte nämlich die Deutschen, die ausgewandert sind, wieder zurück nach Deutschland holen.
Ja, das habe ich noch nie gehört vorher, glaube ich. Ich weiß, also
da hat er sich vorher gedacht, oh, das ist ein genialer Einfall, da irgendwie den Bogen zu schlagen.
Ja, also er spricht da von 1,5 Millionen Deutschen, die er zurückholen will, die ausgewandert sind, und die sind alle ausgewandert aus folgenden zwei Gründen. Erstens, weil die Kinder in den Schulen nichts mehr lernen, und zweitens, weil sie das Meinungsklima nicht mehr ertragen.
Mhm.
Ja, und da wären wir bei Bushido.
Der ist nämlich auch ausgewandert und Björn Höcke würde ihn jetzt wieder zurückholen wahrscheinlich.
Denke ich mir. Björn Höcke sagt zu Bushido, bitte komm wieder. Klar, das Meinungsklima hast du hier nicht ertragen. Was war es bei Bushido? Haben seine Kinder in der Schule nichts gelernt oder haben sie das Meinungsklima nicht ertragen?
Ich glaube, die Kombo aus beiden wird es gewesen sein, ne?
Ja.
Also Björn Höcke spricht da Bushido aus der Seele.
Björn Höcke versucht, Bushido aus Dubai zurückzuholen. Mhm. Vielleicht können wir es auf Cover machen.
Ja, stimmt. Das ist eine gute Idee. Ich war ja beim Konzert, ne, beim Bushido-Konzert.
Ja.
Am Sonntag in Hamburg.
In der Barclaycard Arena, in der ausverkauften.
Ausverkaufte Barclaycard Arena.
War es ausverkauft wirklich?
Ja, war komplett ausverkauft.
Und hat Thomas seine Tickets noch verkauft bekommen?
Ja, hat er verkauft bekommen. An einen sehr glücklichen, es war ja noch ein Ticket, was er übrig hatte, und hat da an einen sehr glücklichen Bushido-Fan verkaufen können. Und es war ein super Konzert. Super Konzert, hat sich wirklich gelohnt, sich das zu geben.
Ja.
War geil. Gerade aus so einer Nostalgie-Perspektive, wenn man mit den Songs aufgewachsen ist, sich das früher angehört hat, ist es schon sehr nice, finde ich. Viel weniger cringe, als ich gedacht habe. Ich dachte irgendwie dadurch, dass der doch in die Jahre gekommen ist und mittlerweile so auf dieses übertriebene Family-Business macht und so, dass es vielleicht ein bisschen affig kommt, wenn er da jetzt Elektrofaust und Bei Nacht und solche Songs performt. Aber ich finde, er hat das cool rübergebracht. Er kann halt echt sehr gut live rappen. Den er auch früher schon mal gesehen, fand das sehr beachtlich. Ja, die Beats sind irgendwie alle, sind so Brecher, wenn die da auf so einer großen Bühne aus den Lautsprechern schallen, so ein Nie ein Rapper-Beat oder auch von der Skyline zum Bordstein zurück zum Beispiel. Das hat schon sehr viel Energie. Ist jetzt nicht die krasse Show, ist auch nicht die Show, wo das Publikum so krass abgeht, so, da gehen halt hier und da mal die Arme hoch. Aber das passt auch dazu, würde ich sagen. War insgesamt 2,5 Stunden hat er gespielt. Hat eigentlich kein Programm. Das finde ich auch irgendwie ganz beachtlich, dass er halt immer irgendwie so frei redet, was ihm gerade so einfällt, aufs Publikum eingeht, mit dem mal ein bisschen quatscht, mit dem ein bisschen quatscht. Erzählt, wie er in Hamburg irgendwie, was er gegessen hat, wo er beim Friseur war und so, aber nicht so diese einstudierten Publikum-Anpeitschungsdinger hat und so. Animus war mit am Start. Gott sei Dank hat er sich eher im Hintergrund gehalten. Marvin California hat man auch glücklicherweise nicht viel von mitbekommen.
Nee, ich hätte jetzt gedacht, dass Bushido die so Marvin California ein bisschen als Punching Ball so nutzt und den sich ein bisschen über ihn lustig macht und so.
Eigentlich nicht, eigentlich nicht. Er hat bei Sonnenbank Flavor holt er immer eine auf die Bühne, die dann den Song für ihn rappt.
Das habe ich gesehen, ja.
Und die, es war so ein 17-jähriges Mädel, war super aufgeregt und sie hat es komplett verkackt. Vorher hat das schon so hart Druck gemacht und sie meinte, ey, wehe, du kannst nicht abliefern, wehe, du kriegst das nicht hin. Und so dachte ich, oh fuck, Mann, jetzt verkackt sie und womöglich ist das Publikum auch noch undankbar und so. Aber er hat sie dann super unterstützt, hat das dann mehr oder weniger selber gerappt und sie hat dann so mehr oder weniger sein Backup gemacht. Und trotzdem haben alle ihr zugejubelt und er hat ihr Props gegeben am Ende und so, fand ich eigentlich ganz sympathisch. Ja, also ich war positiv überrascht.
Ja, der hat natürlich ein echt schon einige Evergreens, Deutschrap Evergreens gemacht, dass man das gut füllen kann, so ein Konzert, ne?
Ja, das ist das Ding. Er hat Gott sei Dank wenig neuen Kram gespielt. Also
Womit ist er rausgekommen?
Ronan,
Ja.
was natürlich kein guter Song ist. Also aus dieser neuen Zeit hat er, glaube ich, nur dieses Renegade, wir sind Deutschraps Heavyweight-Dings gespielt, wer auch
Ja.
wirklich schrecklich ist. Dann hat er Ronan gespielt, auch kein guter Song. Dann hat er halt einen so einen Block gehabt mit, glaube ich, zwei, drei Songs, wo er dieses für die Familie und solche Dinger gespielt hat, mit denen ich jetzt auch nicht so viel anfangen kann. Aber zu 90% ist es vom Bordstein bis zur Skyline bis einschließlich so, weiß ich nicht, Kinofilmzeit ungefähr, was er da vor allem spielt. Also alles verloren, von der Skyline zum Bordstein zurück. Ich glaube bestimmt 5 Songs von der Skyline bis zum Bordstein. Leider nicht eine Kugel reicht. Hätte ich mir sehr gewünscht, dass er den spielt, hat er nicht gemacht.
Also indiziert oder nicht?
Er gibt es auf jeden Fall bei Spotify. Also ich glaube, da ist die Indizierung nicht mehr aktiv. Sonny Black ist noch indiziert. Also zum Beispiel ist jeder meiner Feinde fickt jeden, jeder meiner Freunde fickt jeden deiner Freunde. Den kann er nicht spielen. Und Staatsfeind Nummer 1 hat er auch nichts gespielt. Also Endgegner zum Beispiel wäre, glaube ich, auch geil gewesen live. Weiß nicht, ob das indiziert ist, das hat er aber auch nicht gespielt.
Ja, außer Animus keine weiteren Gäste dabei gewesen, ne?
Nee. Die Familie holt er zwischendurch auf die Bühne. Das macht er, glaube ich, bei jedem Konzert.
Aber das ist ein bisschen unangenehm.
Ja, aber die Leute haben ihn alle, haben den Kids alle komplett zugejubelt. Die haben dann einmal das Mic in die Hand gehalten, haben einmal erzählt, wie geil sie Hamburg finden. Die hatten da offensichtlich Spaß auf der Bühne und es wirkte jetzt nicht so staged. Anna Maria ist auch auf die Bühne gegangen, ist über die Pyro gestolpert und auf die Fresse gefallen fast. Ja, aber das hätte es nicht gebraucht, meines Erachtens. Ich war ja bei einer Konfirmation jetzt letztes Wochenende.
Beim Bushido-Konzert und bei einer Konfirmation.
Genau, das war die Kombination. Samstag Konfirmation, Sonntag Bushido-Konzert. Klassische Kombi. Und ich war wirklich positiv überrascht, muss ich sagen. Ich war seit langem mal wieder in der Kirche, evangelische Kirchengemeinde, Meindorf Oldenfelde. Schöne Grüße an den Pastor, sein Name ist mir entfallen. Aber die haben es wirklich klasse gemacht. War Konfirmationsgottesdienst mit einer kleinen Band. Bestand aus einer Sängerin, die sehr gut singen konnte, und einem Gitarristen. Die Songs, die auch in diesem Heftchen drin standen zum Mitsingen, waren alles eher so moderne Popsongs, die natürlich alle irgendwie im religiösen Kontext standen, aber jetzt nicht so dieses Gottesehrfürchtige, sondern alles irgendwie eher lockerer und positiver aufgeladen. Ein Song sogar auf Englisch gewesen.
Wie die O-Bros.
Bisschen wie die O-Bros womöglich, aber weniger cringig hatte ich das Gefühl. Dann wurde zwischendurch geklatscht und so. Die Kinder konnten frei rumlaufen zwischen den Gängen. Der Pastor selber war vielleicht so Anfang 30 und auch so seine Predigt, da war eher so der Tenor, nicht so dieses, ja, du musst an Gott glauben und du musst gottesfürchtig sein, bla bla, sondern der Tenor war eher so, ja, auch wenn ihr mal nicht an Gott glaubt oder an ihm zweifelt, er ist trotzdem für euch da. Und dann halt viel über diese Konfirmationsreise von den Konfirmandinnen und Konfirmanden, wie die da zusammengewachsen sind und wie sie Spaß gehabt haben, als sie irgendwie gemeinsam unterwegs waren. Und es war irgendwie ganz locker und cool gemacht. Nachteil natürlich, dass es immer noch mit diesem Gottesbezug einhergeht, wovon ich persönlich nicht so viel halte. Aber so dieser positive Spirit, dass man da zusammenkommt, irgendwie sich auf gemeinsame Werte verständigt, dass die jungen Jugendlichen da gemeinsam Unterricht genommen haben, Werte vermittelt bekommen haben und dann irgendwie die Eltern auch einen Anlass haben, auf sie stolz zu sein. Also das ist eigentlich alles eine runde Sache gewesen an dieser Veranstaltung, muss ich sagen. Downside halt wirklich, dass es immer noch in diesem Jesus-Gott-Kontext stattfindet.
Wieso ist das ein Downside?
Für mich persönlich.
Ja, aber wieso?
Weil ich da nicht dran glaube.
Also an Gott jetzt per se.
Ja, oder an Gott per se auch nicht, aber vor allem auch nicht an den christlichen Gott, der in der Bibel steht. Und ich würde jetzt auch kein Vaterunser mitbeten, was natürlich dann trotzdem noch stattfindet im Rahmen dieses Gottesdienstes.
Mhm.
Aber ich wollte das nur mal sagen, weil wir hier wirklich, wie immer, sehr viel über die Kirche lästern.
Mhm.
Und jetzt habe ich da wirklich eine positive Erfahrung gemacht. Und deswegen möchte ich ganz unironisch mal sagen, Props gehen raus an den Pastor und an die Gemeinde, die das wirklich sehr modern und cool gemacht haben.
Und aber ich will jetzt nochmal über diesen Gottesbezug, also wie wurde denn Gott da dargestellt, was dir sozusagen bitter aufgestoßen ist?
Naja, ich kann kein Glaubensbekenntnis mitsprechen, ich kann kein Vaterunser mitsprechen und sowas. Und das ist ja immer noch der Kontext, in dem eine Konfirmation steht. Eine Konfirmation steht ja dafür, dass man quasi seinen Zugang zu Gott bestätigt. Ne? Es gibt die Taufe und in der Konfirmation bestätigt man das nochmal und dann ist man offiziell in der Kirche drin und dann bezahlt man später Kirchensteuer. Also das ist ja immer noch kein Kontext, den ich unbedingt unterstützen möchte. Aber alles andere, so wie das aufgezogen war, fand ich irgendwie cool. Und deswegen habe ich mir gedacht, wie kann man das, könnte man sowas auch so aufziehen ohne diesen Kirchenbezug? Wahrscheinlich nicht.
So aber was ist denn, was bleibt denn dann übrig sozusagen, wenn man den Kirchenbezug wegnimmt?
Die Gemeinschaft, dann, dass man, es ist dann trotzdem eine Art Predigt vielleicht, irgendeine Art gemeinsames Besinnen auf Werte, auf ein Erinnern daran, dass es Menschen auf der Welt auch nicht so gut geht. Und gerade was auch so gemeinsam singen und so, ist doch auch eine prima Sache.
Kann man denn da mitsingen bei den Liedern, die du auch jetzt, also kannte man die oder hatte man dann?
Ich kannte die nicht, aber die standen im Heft drin, die waren alle relativ simpel. Ich habe da nicht mitgesungen, ehrlich gesagt, aber die meisten haben da freudig mitgesungen.
Ja.
Und halt auch dieser Jugendreisen-Charakter, dass die Kinder halt gemeinsam unterwegs sind und da ja auch wahrscheinlich gute Werte vermittelt bekommen, ist ja eigentlich auch eine positive Sache so.
Mhm. Und wieso?
Und wir hatten damals auch prinzipiell eine gute Zeit im Konfirmationsunterricht und in unserer Reise, die wir da nach Dänemark waren, ne?
Ja.
Dänemark gemacht haben und so. War ja eine geile Sache eigentlich. Ja.
Und wieso lehnst du das jetzt für dich ab? Also wieso sagst du glaubst da nicht dran?
Weil ich das für unrealistisch halte, dass das alles so geschehen ist, wie es in der Bibel steht. Und ich glaube,
aber es ist ja auch nicht so gemeint, dass es jetzt alles so passiert ist, wie es da steht.
Ja, naja, doch schon, ne? Nicht alles wahrscheinlich wortwörtlich, aber das Grundkonzept ist schon so, dass Jesus da ans Kreuz genagelt wurde und dass Maria ungeschwängert schwanger war und dass die heiligen drei Könige gekommen sind und sowas alles. Und dass Jesus dann auferstanden ist, und da glauben die ja wirklich dran. Da glaube ich persönlich jetzt nicht dran.
Ja, aber es geht ja eher um die Messages dahinter, ne?
Ja, die Messages kann ich bei der evangelischen Kirche auch teilweise unterschreiben, aber ich glaube halt nicht an das Fundament dessen. Und wenn ich mir die Bibel durchlese, dann ist das für mich schon sehr viel Kauderwelsch, muss ich sagen. Und das ist ja das, die Basis dessen ist ja die Bibel. So.
Ja, ich weiß nicht, ob es wirklich darum geht, dass man dieses, ja, dass man wirklich glaubt, dass der da, dass der wieder auferstanden ist. Ich meine, das, und ob es wirklich relevant ist, so, ob man es glaubt, ja.
In der Bibel ist wirklich jeder zweite Satz, kommt Gott drin vor oder Jesus.
Naja, aber das ist jetzt, das würde ich jetzt nochmal einen Unterschied machen, ob man daran glaubt, dass da ein junger Mann ans Kreuz genagelt wurde und dann nach 3 Tagen wieder rausgekommen ist, oder ob man jetzt an Gott glaubt. Ich würde das auch eher irgendwie anders bezeichnen, dass man nicht sagt, ich glaube an Gott, sondern dass man sagt, halt alles, was man jetzt nicht alles, was man sich nicht wissenschaftlich erklären kann, sondern dass einfach dieses Übersinnliche, sage ich mal, dass man das halt einfach Gott nennt, sozusagen.
Ja, aber wenn ich ganz ehrlich, also ich beschäftige mich da persönlich nicht so viel mit, aber wenn ich ehrlich zu mir bin, glaube ich auch nicht unbedingt so an das Übersinnliche. Ich glaube, es ist dann,
Aber das finde ich jetzt sehr naiv von dir.
ja.
Ja, weil ich meine, es gibt ja Sachen, die die Wissenschaft einfach nicht erklären kann.
Ja, weil die Wissenschaft noch nicht so weit ist. Oder es ist halt auch Zufall, es gibt halt auch Zufälle viel, ne?
Also ist,
Wie viel, da wird
das ist.
viel Oreo-Keks, oben im Himmel wird viel Oreo-Keks aufgemacht. Und ob es rechts oder links backen bleibt, entscheidet dann, was am Ende
Also.
umgesetzt wird.
Ja, aber du beschreibst ja gerade einen Gott,
Ja,
einen
das stimmt.
Oreo-Keks-Gott.
Das war widersprüchlich, der Oreo-Keks-Gott.
Ja, es ist ja eigentlich eher die Frage, ist alles komplett zufällig? Random Physik, ist durch den Urknall die ganze Menschheit und alles, was auf der Erde passiert, komplett random entstanden? Oder hat es irgendeine Art von Konzept, was natürlich, ich glaube nicht mal der Papst glaubt daran, dass es in 7 Tagen erschaffen wurde und an dem ersten Tag das, an dem ersten Tag, sondern dass es einfach symbolisch gemeint ist. Genauso wie manche Leute vorm Essen beten und dann sagen, danke Gott für mein Essen, aber damit nicht mein danke Gott, sondern einfach danke, dass ich dieses Essen, also man dankt halt, man hat halt einfach jemanden, dem großen Ganzen dankt man, was ja
Ja.
an sich schon plausibel ist.
Ja.
Und ich weiß, wenn man sagt, glaubst du an etwa, dass es alles komplett zufällig ist auf der Erde, oder glaubst du, dass da irgendeine Art von Konzept hintersteht, die wir als Menschen nicht verstehen?
Ja, dann glaube ich an die Zufallsvariante. Ich
Das ist
glaube,
aber unwahrscheinlicher.
nein, Mann, das ist dieses klassische Darwin-Nummer, Survival of the Fittest. Irgendwann war so ein, gab mal so ein Krüppelfisch. Der ist aus dem Wasser rausgesprungen und dann hat er an Land ein bisschen rumgezappelt und dann war er zufällig einer, der eine Kieme hatte, die auch gleichzeitig schon fast eine halbe Lunge war und dann hat er überlebt und dann war er auch noch schwanger und hat drei ähnliche geboren und dann konnten die so halb an Wasser und halb in Land und dann irgendwann konnten sie ganz an Land und dann ist der Mensch draus geworden. Wenn der Fisch dann nicht so ungelenk aus dem Wasser rausgezappelt wäre seinerzeit, dann wird es uns Menschen nicht geben, sondern dann wird es vielleicht eine andere Spezies geben. Oder dann wäre hier alles noch Urwald. Das ist schon so ein bisschen Butterfly-Effekt-mäßig sind wir entstanden.
Ich finde auch nicht, dass es ein Widerspruch ist, dass da also Wissenschaft und das Glaube und die Wissenschaft jetzt so ein kompletter Widerstand ist. Das ist ja auch, also ich glaube, es gibt einige Physiker, die zum Beispiel von Einstein gibt es ja das Zitat, Gott würfelt nicht, weil er gesagt hat, eben dass hinter allem eine gewisse Logik steckt. Und ja, also ich glaube, dass man sich entscheiden muss zwischen Wissenschaft und Glaube, das ist ein Irrglaube.
In mancherlei Hinsicht schon. Das ist ja auch dadurch wurden ja die Wissenschaftler auch so gejagt und dadurch wurde Galileo Galilei verfolgt, weil er gesagt, die Erde ist nicht flach.
Vor 400 Jahren.
Genau.
Und
Und
vom Papst. Das
genau.
sind natürlich nochmal zwei Faktoren, die man jetzt
Naja,
nicht
aber
auf
du,
einen
das,
heutigen Glauben unbedingt
aber
beziehen kann.
es ist schon so, dass es Punkte gibt, wo Wissenschaft und Religion in gegenteilige Richtung laufen.
Ja, also Wissenschaft und Religion
Waren jetzt nicht immer die
vom
besten
Ding
Freunde
her
und
waren
sind.
natürlich nicht die, aber ich rede jetzt ja erstmal, also von Wissenschaft und Glaube ist ja das Thema.
Ja, wenn du den Glauben so definierst, dass es grundsätzlich irgendeine höhere Macht gibt, man nicht genau weiß, was es ist, aber diese höhere Macht dem Ganzen eine Logik, und Ordnung gibt und das der Ansatz ist, dann ließe sich das im Sinne von Einstein auch mit Wissenschaft vereinen.
Ja, also ich glaube, so wurde auch in den letzten 100 Jahren Wissenschaft gemacht.
Naja, wieso? Wissenschaft wird ja auch teilweise komplett atheistisch gemacht. Wissenschaft läuft auch komplett losgelöst von
Naja, Glaube. ich sage nur, dass dieses Religion und Wissenschaft, dass das im Kontrast zueinander steht, dass das eine sehr veraltete Art und Weise ist zu denken. Also ich glaube, es gibt gläubige Wissenschaftler, es gibt atheistische, agnostische Wissenschaftler, es gibt da dieser Gegensatz, das ist outdated.
Ja, wahrscheinlich hast du recht, dass sich das zumindest ein bisschen verwässert hat. Genau, aber dann sind wir da trotzdem unterschiedlicher Meinung, weil vielleicht fehlt mir da auch einfach die Fantasie für oder der übersinnliche Zugang zu höheren Instanzen. Aber selber kann ich es mir nicht zusammenreimen, wie das so konkret funktionieren soll mit einer gottähnlichen Figur, die es irgendwo gibt und alles regelt.
Eine Kraft eher, Figur ist
Kraft.
vielleicht das
Ja.
falsche Wort. Also gar nichts Übersinnliches in deinem Leben. Nichts, was du dir nicht erklären könntest.
Doch, klar, natürlich. Sachen, die ich mir nicht erklären kann. Wieso ist das Universum unendlich? Ist es überhaupt unendlich? Warum wird das immer größer oder wird immer kleiner oder so? So Sachen, die ich mir nicht erklären kann. Wie hat damals Vincent Raven das gemacht bei The Next Uri Geller? Ne, weißt du noch, wie er da
Ja.
irgendwie doch die Sachen hin und her gezaubert hat? Kann ich mir alles nicht erklären. Aber vielleicht gibt es trotzdem eine Antwort.
Aber du hast sie nicht gefunden bei der Konfirmation.
Nee, Zeit.
Und was war besser, Bushido-Konzert oder Gottesdienst?
Beides auf Augenhöhe, würde ich sagen. Beides auf Augenhöhe. Beides gute Veranstaltungen.
Okay. Ich muss sagen, ich kann weder hinter Bushido noch hinter der evangelischen Kirche stehen.
Das ist auch dein gutes Recht. Martin Luther, ich habe mir jetzt ja noch mal in die Bibel ein bisschen reingelesen. Er hat die ja übersetzt. Und viele sagen, Martin Luther war wirklich ein, auch ein,
Guter Texter.
ja, genau, also ein Visionär für die deutsche Sprache, und er hat ganz viel geschaffen, was in der deutschen Sprache heute noch entsteht, durch diese Bibelübersetzung. Aber ich frage mich, was das ist, weil ich finde es nicht besonders gut geschrieben. Drei Und-Sätze hintereinander, dann aber. Also es ist nicht besonders vielfältig von der Wortwahl. Es sind komische Schachtelsätze, die schwer zu lesen sind. Also ich finde es eher sperrig getextet, muss ich sagen. Aber klar, vielleicht war das dann ein Fundament für vieles, was danach kam und was dann doch vielleicht ein bisschen filigraner daherkam.
Ja, oder vielleicht war das so auch, um ein bisschen intellektueller zu wirken.
Es wirkt dadurch für mich eher etwas stumpfer.
Ja.
Aber
Nee, ich kann damit auch nicht so viel anfangen. Ich habe auch mal versucht, das zu lesen. Ich weiß nicht.
ich habe ja gedacht, jetzt, wo ich auf der Konfirmation war, dass ich im Nachhinein nochmal meinen Konfirmationsspruch ändere.
Ja.
Ich weiß nicht, ob Frau Bosselmann dazu bereit wäre. Schöne Grüße. Sie hat uns damals konfirmiert. Weil man kann ja als Konfirmationsspruch jeden Spruch aus der Bibel nehmen. Und ich würde gerne im Nachhinein jetzt, ich habe wahrscheinlich damals irgendwas genommen wie Gott ist groß und ich bin sein Jünger oder was weiß ich, gerne so eine halbseitige Stammbaumverschachtelung, wie sie es ja viel in der Bibel gibt. Sowas
Na.
würde ich gerne. Abraham, der Sohn Israels mit seinen Söhnen, so und so und so und so.
Na.
Sowas würde ich gerne als neuen Konfirmationsspruch nehmen und das gerne rückwirkend ändern.
Ich würde gerne meinen Konfirmationsspruch zu Berlin, Neukölln, Abu Chaka Family ändern.
Ja, das ist meine Family Raptor mittlerweile auf der Bühne. Und bei homophoben Lines macht er sich so den Finger auf den Mund.
Nice, die rappt er nur noch in Dubai.
Und vor allen Dingen laufen sie, die rappt dann nur noch in Dubai wahrscheinlich, und sie laufen vom Playback trotzdem.
Alles klar, ja, ihr müsst nicht an Gott glauben, aber ihr könnt an Fleisch und Glashaus glauben, denn
Wir sind auch eine Religion.
wir sind eine Religion, sogar die beste Religion, die einzige Religion, kann man es so sagen? Nee, wir sind auch eine Religion.
Die einzig wahre
Die
Religion.
einzig wahre Religion, der einzig wahre Gottesdienst jeden Sonntag. Yeah.
Yes.